Radio Rechencast. Verteiltes Rechnen zum Mitnehmen und Hören. Wissenschaft zum Mitmachen. Moin Moin, ich begrüße euch zur 13. Ausgabe des Radio Rechencast, dem Podcast rund um die Themen des verteilten Rechnens, Citizen Science und alles, was damit zu tun hat. Mein Name ist Maximilian Frankenstein und ich führe durch den Radio Rechencast. Heute erwartet euch Folgendes. Eine Rekapitulation zur 12. Ausgabe, Informationen zum Projekt Radioactive at Home, Informationen zum Thema Strahlenbelastung im Allgemeinen und speziell in Deutschland, eine Softwarevorstellung für DC plane ich momentan noch, mal schauen, ob ich die noch in den Radio-Rechencast reinbekomme. Zur Rekapitulation der letzten Folge mit dem Thema The Clean Energy Project ist zu sagen, dass auch das Projekt im Jahre 2014 über seinen Tellerrand hinausgeblickt hat und einen Artikel auf der Webseite veröffentlicht hat zu 4 Katalysatoren, die das Jahr 2014 aufmischen können. Und aufmischen mag sowohl positiv als auch negative Folgen mit sich ziehen. In diesem Artikel wird von Carbon-Solarzellen berichtet, die im Gegensatz zu den normalen, immer noch teuren Silikon als Grundstoff verwendeten Zellen arbeiten. Dieser Werkstoff kann günstig hergestellt werden. Weiter wird von Algen im Tank berichtet, die das Jahr 2014 aufmischen werden. Diese Biozellen werden, so der Artikel, das Problem der hohen initialen Kosten und der niedrigen Ausbeute umkehren. Als dritter Katalysator der Branche wird BIP oder Polyisobutylen demnächst in aller Munde sein. BIP ist ein synthetisches Gummi, das gebraucht wird, um verschiedenste Produkte herzustellen, unter anderem auch Gleitmittel, Kontaktmittel und Ölzusätze bzw. Benzinzusätze. Aber es vermehrt sich die Annahme, dass dieses BIP doch sehr toxisch zu sein scheint und im Grunde genommen das Seeleben, oder im Artikel heißt es Marine Life, also das Leben auf hoher See, doch etwas schwieriger macht bzw. die Tiere im Ozean daran zugrunde gehen könnten. Zuletzt wird über unbrennbares Carbon geschrieben. Es geht um den Emissionshaushalt der Energiefirmen, beziehungsweise Energiefirmen von heute benutzen schon ihre zugesprochenen Zertifikate aus der Zukunft. ExxonMobil plant Ausgaben von 37 Billionen Euro pro Jahr, 37 Billionen Dollar pro Jahr in Erforschung über die nächsten 3 Jahre. Aber was passiert, wenn ExxonMobil forscht und damit nichts anfangen kann? Viele Beobachter verleugnen die, so der Artikel, Carbonblase als nicht ausschlaggebend oder zu weit weg in der Zukunft. Aber die Wissenschaftler haben es als einen wichtigen Punkt ihrer Agenda für das Jahr 2014 geschrieben. Dieser Artikel erschien um die Jahreswende 2013 auf 2014 auf der Webseite von USA Today und wird zum direkten Nachlesen im Dokument zur Folge verlinkt. Jetzt zu Informationen zum Projekt Radioactive at Home. Das Projekt Radioactive at Home oder Radioactive at Home ist ein aktives, nicht kommerzielles Projekt aus dem Bereich der Elementarphysik. Radioactive at Home versucht, eine sich ständig zu aktualisierende Strahlungskarte zu erstellen, die für alle Menschen frei verfügbar ist bzw. frei verfügbar sein soll. Dafür wird mittels Hilfe eines Sensors die Gammastrahlung gemessen und aufgezeichnet. Und hier sei nochmal erwähnt, wichtig ist, für das Projekt wird eine extra Hardware benötigt. Damit ist das Ziel auch schon ausreichend beschrieben. Die Daten bzw. die Karte wird im Dokument zur Folge verlinkt. Zeit, sich etwas näher mit Radioaktivität im Allgemeinen und im Speziellen in Deutschland zu beschäftigen. Ich werde versuchen, das Wichtigste aus dem Thema aufzuzeigen, da es ein doch sehr umfassendes Thema ist und den Rahmen dieser Sendung sprengen könnte. Wer möchte, schaut für weitere Infos in das Dokument zur Folge oder schreibt mir im Forum oder auf Facebook, dann werde ich versuchen, in den kommenden Folgen weiter auf das interessante Thema einzugehen. Mit Radioaktivität bezeichnet man die Eigenschaften instabiler Atomkerne, sich spontan in andere Atomkerne umzuwandeln und dabei ionisierende Strahlung auszusenden. Die Bezeichnung wurde 1898 erstmals vom Ehepaar Marie Curie und Pierre Curie für das 1896 von Antoine-Henri Becquerel entdeckte Phänomen geprägt. Dieser Umwandlungsprozess wird auch als radioaktiver Zerfall oder Kernzerfall bezeichnet. Atomsorten mit instabilen Kernen werden als Radionuklide bezeichnet. Die beim Umwandlungsprozess frei werdende Energie wird in der Regel als Alpha-, Beta- oder Gammastrahlung emittiert. Die Art der emittierten Strahlung, ihre Energie und die spezifische Aktivität sind für das jeweilige Radionuklid typisch und experimentell bestimmbar. Jede dieser Strahlungsarten ist für den Menschen, ebenso wie Höhen- und Röntgenstrahlung, ab einer bestimmten Dosis gefährlich und nicht direkt wahrnehmbar. Nach einer für den radioaktiven Stoff charakteristischen Zeit, der sogenannten Halbwertszeit, halbiert sich dessen Menge und somit auch dessen Aktivität und Strahlungsemission. Diese Halbwertszeit kann im Bereich von Sekundenbruchteilen bis hin zu Trillionen Jahren liegen. Radionuklide kommen in der Natur vor, aber sie entstehen auch künstlich, zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern und Kernreaktoren oder durch Kernwaffen. Radioaktive Substanzen finden Anwendung zum Beispiel in Radionukleidbatterien und Heizelementen zur Energieversorgung in der Raumfahrt sowie in der Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Weiterhin basiert die Altersbestimmung mittels der C14-Methode in der Archäologie auf den radioaktiven Zerfall eines Kohlenstoffisotops. Gehe ich etwas mehr auf die sogenannten Zerfallsreihen ein. Das Produkt eines Zerfalls kann stabil oder seinerseits radioaktiv sein. Im letztgenannten Fall wird eine Abfolge von radioaktiven Zerfällen stattfinden, bis schließlich nur noch ein stabiles Nuklid als Endprodukt vorliegt. Diese Aufeinanderfolge radioaktiver Zerfälle heißt Zerfallsreihe oder Zerfallskette. Beispielsweise zerfällt das Isotop Uran-238 unter Aussendung eines Alpha-Teilchens in Thorium-234. Dieses wandelt sich dann durch einen Beta-Zerfall in Protactinium-234 um, welches wieder instabil ist und so fort. Nach insgesamt 14 bzw. 15 Zerfällen endet diese Zerfallsreihe bei einem stabilen Kern Blei-206. Da manche Kerne auf verschiedene Weise zerfallen können, können von einem Mutterkern mehrere Zweige der gleichen Zerfallsreihe ausgehen. So geht zum Beispiel Bismut-212 zu etwa 64% durch einen Beta-Zerfall in Polonium-212 und zu etwa 36% durch eine Alpha-Zerfallreihe in Thallium-208 über. Eine ursprünglich reine Probe eines Radionukleids kann auf diese Weise mit der Zeit in ein Gemisch verschiedenster Radionukleide übergehen. Dabei sammeln sich langlebige Nukleide stärker an als kurzlebige. Abschirmung und Reichweite. Alpha-Strahlung kann schon mit einem Blatt Papier oder dünne Pappe abgeschirmt werden. Zur Abschirmung von Alpha-Strahlung, Elektronen und Positronen, werden dünne Schichten aus Plexiglas oder Blech verwendet, wobei sich Materialien mit geringer Ordnungszahl besser eignen. Zur Abschirmung von Beta-Strahlung werden Materialien hoher Ordnungszahlen verwendet, zum Beispiel Blei. Generell steigt die Reichweite ionisierter Strahlung nämlich mit ihrer Energie und fällt mit der Dichte des Abschirmsmaterials. Alpha-Strahlung der kinetischen Energie von 5 Megawatt hat in Luft eine Reichweite von 3,6 Zentimetern, dagegen in Gewebe nur ca. 0,04 Millimeter. Hauptsächlich gibt ionisierende Strahlung Energie durch Stöße mit den Atomen des Abschirmmaterials ab. Dabei werden Atome ionisiert oder angeregt, wodurch wiederum Sekundärelektronen und Röntgenstrahlung innerhalb des Abschirmmaterials entstehen. Entstehung und Vorkommen von Radioaktivität. Die Unterscheidung zwischen natürlicher und künstlicher Radioaktivität ist physikalisch gesehen willkürlich. Es gibt allerdings erhebliche Unterschiede in den bzw. in der Isotopenzusammensetzung und in den Halbwertszeiten der künstlich erzeugten bzw. in der in natürlichen Lagerstätten vorkommenden Isotope. Etwas mehr zur natürlichen Radioaktivität. Nukleide, die bereits in dem Material, aus dem die Erde entstand, existieren und wegen ihrer großen Halbwertszeit heute noch vorhanden sind, bezeichnet man als primordiale Nukleide. Zu ihnen gehören zum Beispiel das auch im menschlichen Körper stets enthaltene Kalium-40 und das als Kernbrennstoff wichtige Uran. Andere Radionukleide entstehen indirekt als ständig nachproduzierte Zerfallsprodukte der radioaktiven Zerfallsreihen, beispielsweise das überall aus dem Erdboden austretende Gas Radon. Diese Nukleide bezeichnet man als radiogen. Weitere sogenannte kosmogene Radionukleide werden laufend in der Atmosphäre durch Kernreaktion mit der kosmischen Strahlung erzeugt. Zu ihnen gehören zum Beispiel Kohlenstoff 14, der durch den Stoffwechsel ebenso wie Kalium in alle Organismen gelangt. Die Strahlung der überall vorhandenen natürlichen Radionukleide wird als terrestrische Strahlung bezeichnet. Anders die künstliche Radioaktivität. Radionukleide entstehen unvermeidlich bei der Kernspaltung, etwa bei der Energiegewinnung in Kernreaktoren. Die unerwünschten Nukleide werden umgangssprachlich als radioaktiver Abfall bezeichnet. Neben Spaltprodukten handelt es sich hierbei auch um Produkte des Neutroneneinfangs. Spaltprodukte entstehen auch bei Kernwaffenexplosionen und wurden bei Waffentests in die Atmosphäre freigesetzt. Absichtlich zu medizinischen, technischen oder Forschungszwecken werden Radionukleide durch Neutroneneinfang an Forschungsreaktoren hergestellt. Auch manche in Kernreaktoren erzeugte Spaltprodukte werden in dieser Weise nutzbar gemacht. Allerdings sind die Produktnukleide aus Kernspaltung und Neutroneneinfang stets neutronenreich und deshalb meist Beta-Strahler. Beta-Plus-strahlende Nukleide, die beispielsweise für die Positronenemissionstomographie gebraucht werden, müssen mittels Teilchenbeschleunigern, meist Zyklotronen, produziert werden. Bestimmte langlebige Nukleide aus dem radioaktiven Abfall der Kernspaltung sollen künftig durch Transmutation in weniger aufwendig zu lagernde, kurzlebigere Nukleide verwandelt werden. Auch können nicht spaltbare, höhere Actinoide zu spaltbaren Isotopen transmutiert werden, die dann in einem Reaktor verbraucht werden können. Gehen wir etwas mehr auf die sogenannte technische Anwendungsmöglichkeit ein. Radionukleidbatterien werden in der Raumfahrt zur Stromversorgung und Radionukleid-Heizelementen zur Heizung verwendet. Jenseits der Jupiter-Umlaufbahn reicht die Strahlung der weit entfernten Sonne nicht mehr aus, um mit Solarzellen in praktikabler Größe den Energiebedarf der Sonden zu decken. Ebenfalls können starke Strahlungsgürtel, wie sie zum Beispiel Jupiter umgeben, den Einsatz von Solarzellen unmöglich machen. In der UdSSR wurden sehr leistungsstarke Radionukleidbatterien mit Strontium-90-Füllung verwendet, um Leuchttürme und Funkfeuer am Polarkreis zu betreiben. Wichtige Anwendungen, welche die Radioaktivität von Stoffen ausnutzen, sind die Altersbestimmung von Objekten und die Materialprüfung. In der Archäologie, Kunstwissenschaft, Geologie und Paläoklimatologie werden Messungen der Konzentration radioaktiver Isotope zur Altersbestimmung verwendet. Zum Beispiel die Radiokohlenstoffdatierung oder die sogenannte Radiokarbonmethode. Eine technische Anwendung ist die Dickenmessung und Materialprüfung mittels Durchstrahlung. Hierbei wird ein Material mit Gammastrahlen bestrahlt und ein Zähler ermittelt aufgrund der durchdringenden Strahlen und des Absorptionsgesetzes die mittlere Dichte bei bekannter Schichtdicke oder umgekehrt die Schichtdicke bei bekannter Dichte. Die Strahlung kann auch auf einen Röntgenfilm hinter der Materialschicht ein Bild erzeugen. In dieser Form wird die Durchstrahlungsprüfung bei Werkstoffen angewandt. Auch radiometrische Füllstandsmessungen in Großbehältern mit Schüttgut oder Granulaten werden mit Gamma-Durchstrahlung von einer zur anderen Behälterwand ausgeführt. Weitere Anwendungen sind die Elementaranalyse und Präzisionsmessungen in der chemischen Analytik. In der Geophysik und Biologie eignen sich radioaktive Substanzen als Tracer, um das Fließverhalten zum Beispiel von Grundwasser im Boden oder im Blut in einem Gewebe zu untersuchen. Dazu wird eine bekannte Menge des Stoffs an einer bestimmten Stelle eingeleitet und die zeitliche und räumliche Verteilung der Aktivität gemessen. Medizinische Anwendung. Die Anwendung offener radioaktiver Stoffe am Menschen ist Gegenstand der Nuklearmedizin. In der nuklearmedizinischen Diagnostik kommt meist die Zintigraphie zum Einsatz. Dabei werden geringe Mengen einer gammastrahlenden Substanz, also einem sogenannten Tracer, am Patienten angewendet, beziehungsweise man sagt dann appliziert, zum Beispiel in eine Vene gespritzt oder eingeatmet oder sogar getrunken. Die vom Tracer ausgehende Strahlung wird außerhalb des Körpers von einer auf Scintillationsdetektoren beruhenden Gammakamera registriert und ergibt eine zweidimensionale, bildliche Darstellung. Moderne Weiterentwicklungen der Methode erlauben mittels Computertomographie sogar dreidimensionale Darstellungen. Ein weiteres bildgebendes Verfahren in der Nuklearmedizin, das auch dreidimensionale Bilder liefert, ist die Positionenemissionstomographie, PET genannt. Mit radioaktiven Stoffen können auch bestimmte Laboruntersuchungen durchgeführt werden, zum Beispiel der Radioimmune Assay. Also in der nuklearmedizinischen Therapie werden reine oder überwiegend Beta-Strahler verwendet. Die häufigsten Anwendungsgebiete sind die Radiojodtherapie bei gutartigen und bösartigen Erkrankungen der Schilddrüse, die Radiosynoviurtese bei bestimmten Gelenkserkrankungen und die Radionukleidbehandlung zur Schmerzlinderung bei Knochenmetastasen. In der Strahlentherapie wurden früher häufig Radionukleide in Form von umschlossenen Gammastrahlern verwendet, bei denen keine radioaktive Substanz entweichen und vom Körper aufgenommen werden kann. Aufgrund des Gefährdungspotenzials für das medizinische Personal werden diese zur Bestrahlung des Körpers von außen vermehrt durch harte Röntgenstrahlung ersetzt, die mit Elektronenlinearbeschleunigern erzeugt wird. Anwendung finden die umschlossenen Gammastrahlung zum Beispiel noch in der Brachytherapie oder Radiochirurgie. Die Gefährlichkeit sei auch ein Thema, was ich gerne hier nochmal kurz besprechen möchte. Hinsichtlich der Gefährlichkeit von Radioaktivität müssen verschiedene Risiken unterschieden werden. Einmal die Strahlenbelastung als Fernwirkung, die Kontamination, also die Verunreinigung mit radioaktivem Material, die unter Umständen zu lange andauernde Bestrahlung zu Kontamination der Haut zum Beispiel auch führen kann, und die Inkorporation, also die Aufnahme radioaktiver Substanzen in den Körper durch Einatmen, also die Inhalation, oder dem Essen oder dem Trinken durch Ingestition. Diese Bezeichnungen werden in der Berichterstattung und Öffentlichkeit oft verwechselt. Entsprechend wird beispielsweise der Ausdruck verstrahlt falsch anstatt kontaminiert benutzt. Verstrahlung bedeutet analog der Verbrennung eine durch Bestrahlung hervorgerufene erhebliche Schädigung oder Verletzung. Für die zum Teil gefährliche biologische Wirkung ist nicht die Radioaktivität an sich, sondern die davon ausgehende ionisierende Strahlung verantwortlich. So, jetzt habe ich es doch nicht geschafft, ein DC-Software-Projekt weiter vorzustellen, eine kleine Applikation für Distributed Computing. Ich hoffe aber, ihr seid trotzdem mit dem Thema Radioactive at Home bzw. mit Radioaktivität im Allgemeinen etwas warm geworden und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Liebsten und allen Interessierten ans Herz legt. Lasst eure Twitter-Accounts glühen und postet einen Link auf Facebook und allen anderen sozialen Netzwerken oder in die Signaturen anderer Webseiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis demnächst.